Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen von Frauen für Frauen und natürlich auch alle anderen, die mehr über ihre Finanzen lernen möchten. Dieses Mal soll sich alles um das Thema Gleichgewicht und Schwankungen bei der Geldanlage drehen. Und um euch das Ganze zu erklären und vielleicht den ein oder anderen Tipp zu geben, wie ihr das ausbalancieren könnt, ist auch heute wieder meine Kollegin, Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
Liebe Gabriele, in unserem Podcast hast du schon ganz oft über langfristige durchschnittliche Gesamtertragserwartungen für die Anlageklassen gesprochen. Also zum Beispiel, dass es bei Aktien im Durchschnitt 6%, 3% bei Immobilien ist. Heute würde ich gerne mal drauf schauen, was steckt denn da eigentlich genau dahinter? Was ist die volkswirtschaftliche Idee vielleicht? Und wie kommt ihr überhaupt zu diesen Zahlen?
Tanja, du hast recht mit deiner Frage, mit diesem Begriff volkswirtschaftliche Idee. Es steckt tatsächlich so eine makroökonomische Idee dahinter. Wenn wir uns hinsetzen und überlegen, was Geldanlagen langfristig bringen, dann haben wir ja zuerst mal das Problem, dass eigentlich die Anlageklassen, die Aktienkurse und die Rentenkurse und die Immobilienpreise, die schwanken ja im Zeitablauf. Und das heißt, wenn wir da was prognostizieren wollen, dann können wir ja nicht diese Schwankungen, die sind ganz schwer zu prognostizieren, mit denen arbeiten, sondern wir brauchen Durchschnittswerte. Und diese Durchschnittswerte, die müssen wir irgendwie ermitteln. Und es ist ja sogar noch nicht mal nur bei Wertpapieren so, dass da die Kurse schwanken. Wir müssen ja nur mal dran denken an irgendwelche Preise. Also wenn Spargelsaison ist und der Spargel kostet ja im Prinzip jeden Tag, hat er einen anderen Preis, die Erdbeeren haben einen anderen Preis. Wenn ich zur Tankstelle fahre, ändert sich das nicht nur täglich, sondern sogar stündlich, dass die Preise schwanken. Und auch das sind ja Themen, die ich für meine Prognosen brauche. Auch Preise gehen ja rein in meine Prognosen. Oder wenn ich volkswirtschaftliche Prognosen erstelle, da geht es oft auch um Arbeitsmarkt, um Beschäftigung. Und auch das schwankt ja ständig. Nur mal so im Winter gibt es am Bau weniger Stellen als im Sommer, weil das Wetter schlecht ist. Oder im Sommer gibt es viel Beschäftigung in der Gastronomie, weil man da gerne draußen ist und irgendwas dann auch draußen isst und trinkt. Und all diese Schwankungen und Bewegungen, man kann versuchen, die kurzfristig zu prognostizieren, aber wenn ich über langfristige Geldanlage, langfristige Überlegungen habe, dann brauche ich solche langfristigen Gleichgewichtswerte. Und die brauchen noch nicht mal exakt zuzutreffen in der Realität. Prognostizieren ist ja aber schwierig, man trifft nie exakt den Punkt. Aber ich brauche eine langfristige Orientierung und das versuche ich damit.
Und für mich fühlt sich jetzt dieser Begriff Schwankung ehrlich gesagt eher so ein bisschen negativ an. Kannst du für uns vielleicht nochmal erklären, warum es Schwankungen von Preisen und Börsenkursen überhaupt gibt? Weil ich glaube, ich persönlich assoziiere Unsicherheit mit Schwankungen und Unsicherheit im Alltag, Unsicherheit im Geldanlegen. Wäre es nicht eigentlich viel schöner und viel einfacher, wenn es diese Schwankungen so nicht geben würde?
Das wäre echt schön, Tanja. Das erinnert mich, du hast recht, das erinnert mich so an die Idee, die immer wieder in meinem Kopf kommt. Wie schön wäre es, wenn ich die Lottozahlen von nächster Woche schon wüsste, dann könnte ich nämlich auch Geld gewinnen und die Lottozahlen richtig tippen. Das Problem ist, das Leben ist unsicher und Schwankungen gehören zum Alltag dazu. Oder wenn ich es andersrum aufziehe und sage, stellen wir uns mal vor, es gäbe überall die komplette Sicherheit. Also wir wüssten ganz genau, wo die Aktienkurse morgen und nächste Woche sind, wie viele Beschäftigte es nächstes, übernächstes Jahr gäbe, wie viel das iPhone, was ist das nächste? Also irgendwie.
Ich glaube, die 16.
Die 16 oder 17 dann schon wieder, genau. Wie viel das dann in 1,5 Jahren kostet, dann kann ich da schon mal drauf sparen. Die Idee ist völlig verständlich, aber das Problem ist, dadurch, dass wir ja freie Menschen sind, dass wir freie Entscheidungen treffen wollen, dass wir selbst entscheiden wollen, was wir machen und kaufen und auch vielleicht gibt es nächste Woche schon irgendwelche tollen, ganz neuen Sachen, die es dann zu einem neuen Preis gibt. Oder vielleicht gibt es Dinge, die wollen heute ganz viele Leute haben und deshalb werden sie teurer. Also am Ende ist die Weisheit, die Einsicht, in einer freien Marktwirtschaft mit freien Entscheidungen habe ich Schwankungen bei allen möglichen Größen. Das ist das wesentliche Element. Wenn wir das nicht hätten, dann wären wir in einer Planwirtschaft. Und die, solche Planwirtschaften, die funktionieren meistens nicht so gut, eigentlich sogar gar nicht.
Und warum ist das so? Also eigentlich klingt es ja gar nicht so verkehrt, dass wenn man einen genauen Plan hat, alles vorhersehbar ist, müsste es doch eigentlich funktionieren.
Und da gibt's ja sogar ein Wirtschaftsmodell dazu. Also es gibt ja Länder oder gab Länder, die haben die Planwirtschaft eingeführt mit der Idee, dann haben die Menschen noch viel mehr Sicherheit und dann ist es alles viel einfacher. Das war damals nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland aufgeteilt wurde, hat man das eigentlich sogar als Live-Experiment gemacht. Wahrscheinlich ja nicht ganz bewusst, aber Westdeutschland, Marktwirtschaft, freie Entscheidungen, freie Preise und die DDR, das war dann die Planwirtschaft. Und es war in der DDR einfach so, dass es ganz oft Produkte dann nicht gab, weil der Preismechanismus gefehlt hat, weil die Entscheidungen von den Menschen auch nicht gelenkt haben, was verfügbar ist und was nicht. Und da kann der Planersteller so gut sein und so gescheit sein, wie er will. Du kannst Entscheidungen und Bedürfnisse von Menschen einfach nicht so planen, dass es immer alles so da ist, wie die Menschen es brauchen. Und es geht manchmal wirklich von einem auf den anderen Tag. Also denk nur dran, ist es gut, gell? Hast du das überhaupt miterlebt? Also ich kann mich nur dran erinnern, Nein. Es gab früher, es gab mal Handys, die keine Smartphones waren. Also mit denen man nur telefonieren konnte oder höchstens noch eine SMS verschicken. Und das, wobei das auch schon mit der Zeit. Und jeder hatte die Handys und alles war gut. Und plötzlich wurde das Smartphone erfunden und von einem auf den anderen Tag brauchte kein Mensch.
Wobei, doch da an die Zeit kann ich mich noch dran erinnern, weil da hat man nämlich, glaube ich, auch seinen Handyvertrag pro SMS und pro gesprochener Minute bezahlt. Ich kann mich dran erinnern, dass es da noch Vorgaben meiner Eltern gab, wie viele SMS ich pro Woche oder pro Monat schreiben durfte.
Aber dann hast du das sogar noch miterlebt. Und kannst du dich auch noch erinnern? Also und plötzlich, als dann die ersten Smartphones da waren, ist man nur noch da gesessen. Eigentlich bis dahin war das alte Handy schön und toll und praktisch und man hat nur noch gedacht, was ist das für eine Steinzeitkrücke? Die braucht kein Mensch mehr.
Ja.
Und das ist jetzt genau, und das kannst du in der Planwirtschaft mit einem schönen 5-Jahres-Plan, kannst du nicht planen, wann welche neue Erfindung kommt oder auch neue Mode, die Menschen dann haben wollen. Und dann ist praktisch, sind diese Schwankungen einfach nur die andere Seite der Medaille von dem, ich habe Freiheit, ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, was ich haben möchte und was nicht.
In welchen Ländern gibt es denn heute noch eine Planwirtschaft?
Also so richtig ganz pur gibt es die gar nicht. Wir haben sie immer noch sehr stark in Kuba. Es gibt auch in Lateinamerika so ein paar Länder, wo der, also Planwirtschaft ist ja oft eng verbunden mit dem Sozialismus dann. Bei China, da streiten schon diskutieren meine Kollegen und ich immer wieder miteinander darüber, ob China überhaupt noch planwirtschaftliche Elemente hat. Aber das haben sie schon, die setzen sich schon ziemlich fixe Ziele mit Wachstum und allem, aber sie sind einigermaßen liberal. Und die DDR als Planwirtschaft war ja irgendwann bankrott. Das war ja eigentlich einer der Gründe, warum es die Wiedervereinigung dann gab, Ende der 80er Jahre.
So, jetzt sind wir, glaube ich, ein kleines bisschen vom Thema abgekommen und eher in die Geschichtsstunde abgedriftet. Aber nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema und zu den Schwankungen. Warum gibt es die und braucht es sie vielleicht sogar?
Ich habe ja schon gesagt, die Menschen, die treffen Entscheidungen und diese Entscheidungen, da geht es dann darum, was möchte ich kaufen, was möchte ich nicht kaufen. Was wir Volkswirtinnen und Volkswirte dann bezeichnen an, da geht es um Nachfrage. Und Unternehmen wiederum entscheiden sich, welche Produkte bieten sie an, welche bieten sie nicht an. Das ist das Angebot von Gütern. Und Nachfrage und Angebot, die schwanken eben, weil Unternehmen und Verbraucher immer wieder unterschiedliche Entscheidungen treffen. Zusammenkommen tut das alles am Markt, also beispielsweise im Laden oder auch an der Börse. Und dort werden dann die Preise so gebildet, dass sich Angebot und Nachfrage so ausgleichen, dass dann also genug da ist, zumindest für die, die unbedingt dieses Ding haben möchten. Und damit liefern die Preise Signale für Knappheit und für die Verlieben der Menschen.
Da denke ich jetzt auf jeden Fall an Designerhandtaschen oder limitierte Sneaker-Kollektionen. Wenn die plötzlich alle haben wollen, dann kostet das ja auch ziemlich viel. Oder viel mehr, als man eigentlich denken würde, wenn man sich jetzt nur die Produktionskosten von so einer Handtasche oder einem Turnschuh vorstellt. Oder was anderes, was mir noch einfällt, sind Konzerttickets. Meine Freundin und ich gehen diesen Sommer zum Taylor Swift Konzert und es ist ja auf der einen Seite, dass die Preise natürlich höher sind als bei irgendeiner unbekannten Band aus dem eigenen Ort, aber auch der ganze Prozess, um an diese Konzerttickets zu kommen, über Wartelisten, E-Mail-Benachrichtigungen.
Das, also Tanja, das ist ein knappes Gut. Also ich als Volkswirtin sage dann ist so eine Konzertkarte ein knappes Gut, eine Wahnsinnsnachfrage, die den Preis hochtreibt, die dann auch dafür sorgen kann, dass beispielsweise so eine Künstlerin dann größere Konzertarenen bucht, damit mehr Karten zur Verfügung stehen oder mehr Konzerte macht. Und das ist für mich jetzt wieder faszinierend, weil das ist eine Welt, die kenne ich nicht so. Aber ich sitze jetzt da und denke, ja, genau das ist Markt. Und da signalisieren Menschen das Bedürfnis, diese Art der Musik, diese Art der Texte, das ist genau das, was wir brauchen.
Und ja, das nutzen natürlich auch andere aus. Also wenn man jetzt auf diesem herkömmlichen Weg es nicht geschafft hat, an Konzerttickets zu kommen, dann muss man sie vielleicht super teuer über Drittanbieter kaufen. Und wenn ich so an unsere letzte Folge denke, dann ist der Bonus oder das Geld für die Einmalanlage vielleicht auch sehr schnell wieder weg. Aber diese Schwankungen, die gibt es ja auch an den Börsen, oder?
Und Börsen, also beispielsweise Aktienmärkte, Rentenmärkte, Rohstoffbörsen, das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht der perfekte Markt. Also der perfekte Markt, wo Angebot und Nachfrage direkt an einem oder ganz wenigen Orten zusammentreffen, wo es Güter gibt, die sehr stark vergleichbar sind. Und da kann man, also wenn man solche Aktienkurse, die Verläufe anschaut, dieses Gezickel und Gezackel und wie es hoch und runter geht, da sieht man, wie das funktioniert mit dem, wie sich Preise bilden, wie Informationen, neue Bedürfnisse einfließen und dann mit eben Schwankungen entstehen, Unsicherheit entsteht. Gleichzeitig aber auch, also man kann es negativ sehen, aber dieses Schwanken ist ja auch immer der Weg, der Prozess, den richtigen Preis zu finden und mit diesem richtigen Preis wieder Signale zu liefern, wovon man mehr braucht oder was gerade gut oder was schlecht ist.
Okay, also das mit den Schwankungen verstehe ich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Und ich habe auch verstanden, dass Preis- und Kursschwankungen vielleicht doch was Positives sind, auch wenn sie Konzerttickets teurer machen, weil sie die Folge von Freiheit und von unseren ja freien eigenen Entscheidungen sind.
Genau. Und es kommt sogar noch was dazu. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei deiner Künstlerin so der Fall ist, aber Markt, wenn es, nehmen wir einfach die Handtaschen oder die Sneakers, von denen du auch schon gesprochen hast, wenn jetzt ganz viel Nachfrage da ist und das Angebot ist knapp, dann kommen Nachahmer an den Markt und die produzieren das auch. Also es gab ja beispielsweise auch mal eine Firma, die hat das erste Smartphone gebaut und dann sind andere gekommen und haben das vielleicht sogar zum Teil noch verbessert oder andere tolle Sachen eingebaut. Das ist auch so was Tolles für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass höhere Preise, starke Nachfrage, knappes Angebot, dass die dazu führen, dass dann mehr zur Verfügung steht, weil die Unternehmen sagen, oh, guck mal, da kann ich Geld verdienen, das kann ich auch mal produzieren, das kann ich auch ausprobieren. Vielleicht bei der Künstlerin dann, dass es Menschen gibt, die dann so ähnliche Musik machen und dann auch plötzlich die Stadien füllen und dadurch dann die Karten wieder günstiger werden. Auch das ist die Idee. Am Ende heißt es aber, von dieser freien Marktwirtschaft, von der Idee vom Markt und von den Preissignalen und der Folge, dass dann mir angeboten wird, wenn was teuer ist, wo ich viel Geld verdienen kann, profitieren wir als Verbraucherinnen. Und das ist super.
Ja, da hast du recht. Also Einkaufen macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn die Produkte ein bisschen günstiger sind, weil es einfach mehr Wettbewerb gibt und die Unternehmen attraktiv bleiben wollen. Und ich mir mehr davon leisten kann. Oder vielleicht brauche ich ja gar nicht noch mehr Dinge oder noch mehr Konsum, sondern ich kann mir noch was beiseite legen und an meinem Vermögensaufbau arbeiten. Jetzt sollten wir aber vielleicht ein bisschen uns von den Schwankungen wegbewegen und nochmal zum Thema Gleichgewicht kommen, weil das ist ja so ein bisschen unser Streben nach Sicherheit und danach das auszugleichen mit den Schwankungen.
Genau, es tut mir echt leid, du merkst mal wieder, das ist so mein Thema, dieses ich liebe Markt, ich liebe Marktwirtschaft, diese Flexibilität. Aber zurück zur eigentlichen Frage, nämlich langfristiges Gleichgewicht. Und wenn ich da jetzt einfach mal an Deutschland denke, dann ist das langfristige Gleichgewicht unserer Volkswirtschaft einfach das durchschnittliche langfristige Wachstum. Also gewissermaßen so der Trendpfad, auf dem wir wachsen oder wenn ich auf die Weltwirtschaft schaue, auf dem die Weltwirtschaft wächst. Und wenn ich sage Trendpfad und Wachstum, es geht immer bei Wirtschaftsleistung, bei Wachstum ja drum, wie viele Güter und Dienstleistungen werden produziert. Dienstleistungen, Konzerte, Güter, die Sneakers oder die Smartphones. Und die Summe dessen, was in einem Jahr produziert wird, das ist ja dann das Bruttoinlandsprodukt. Und wie das wächst und wie das im Durchschnitt über die lange Frist wächst, das ist dann dieser Trendpfad. Für Deutschland ist beispielsweise dieses reale Trendwachstum bei knapp 1%. Die Weltwirtschaft, die wächst real durchschnittlich im Jahr zurzeit so um die 3%.
Und was genau meinst du mit diesem Wort real?
Also real ist unser Fachbegriff, heißt eigentlich inflationsbereinigt. Wenn wir von langfristigen Größen reden, reden wir normalerweise immer von realen inflationsbereinigten Größen. Da steckt die Überlegung dahinter, wenn Dinge nur teurer werden, dann wäre es praktisch, also es werden gleich viele Dinge produziert, die werden aber viel teurer. Dann würde es so aussehen, als ob die Menschen dann mehr Wohlstand hätten, haben sie aber nicht. Das sind ja gleich viele Dinge. Und dann rechne ich die Inflation raus, um zu sehen, wie das Volumen wächst. Also ob tatsächlich mehr Güter da sind. Deshalb reale Betrachtung.
Und wie kommt ihr da auf diese genaue Zahl, also auf diesen Prozentsatz, mit dem die Wirtschaft wächst?
Wir hatten da, glaube ich, sogar in unserer Folge 44 mal kurz drüber geredet, gell, als wir auch da über weltwirtschaftliches Wachstum geredet haben. Auch das ist jetzt wieder tiefste Volkswirtschaft. Wie setzt sich Durchschnittswachstum, Potenzialwachstum zusammen? Es sind die drei Produktionsfaktoren: Arbeit, Kapital und technischer Fortschritt. Und wenn ich Arbeit sage, dann meine ich Beschäftigte, also Menschen, Arbeitskräfte, die produzieren. Wenn ich Kapital sage, dann meine ich Fabriken, Maschinen, Computeranlagen. Und wenn ich über technischen Fortschritt rede, dann rede ich über neue Erfindungen von Produkten, aber auch von Abläufen, von Prozessen. So diese Idee mit der Blockchain-Technologie beispielsweise, automatisiertes Ablaufen von komplexen Prozessen, das sind alles neue Erfindungen, die dann auch das Arbeiten einfacher machen, schneller machen beispielsweise. Also heißt, wenn ich Bevölkerungswachstum habe, wächst mein Arbeitskräftepotenzial. Wenn ich mehr Fabriken und Maschinen baue, dann kann ich mit denen mehr produzieren. Und wenn ich technischen Fortschritt habe, dann habe ich neue tolle Dinge, die vielleicht das Leben nochmal toller machen. Wenn ich das zusammenzähle, die Entwicklung dieser drei Produktionsfaktoren, dann kriege ich mein Trendwachstum. Und gerade so das Bevölkerungswachstum ist in Deutschland natürlich viel schwächer als im Rest der Welt oder im Durchschnitt der Welt.
Und ist das dann mit dem Trendpfad so eine schöne gleichmäßige Linie, die immer nach oben geht, wenn man sich das vorstellt?
Also zumindest für eine bestimmte Zeit ist es genau so. Steckt ja in der Erklärung gerade eben schon drin. Das Bevölkerungswachstum beispielsweise ändert sich ja auch im so langfristig, auch Aufbau von einem Kapitalstock oder auch gerade technische Erfindungen. Manchmal kommen ganz spezielle Erfindungen, die dann so richtig nochmal das Trendwachstum nach oben treiben. Dann laufen die wieder aus, dann gibt es ein bisschen weniger. Aber wenn ich es mal so für, weiß ich, 10, 20 Jahre betrachte, dann ist das eigentlich eine Linie. Natürlich wächst weder die Weltwirtschaft noch noch die deutsche Volkswirtschaft auf dieser Linie, sondern es gibt immer so Schwankungen drumherum. Also mal läuft es besser, mal schlechter. Und das ist so das, was wir Volkswirte als Konjunktur dann bezeichnen. Und weil wir aber gerade, wenn wir dieses Langfristige betrachten, wenn uns das wichtig ist, dann beschäftigen wir uns nicht mehr mit der Konjunktur, mit diesen konjunkturellen Schwankungen, sondern dann überlegen wir uns, wie ist der Trendpfad? Und dann kann ich mir eben auch ausrechnen, volkswirtschaftliche Größen wie beispielsweise, was machen die Zinsen dann auf diesem Trendpfad? Was macht die Inflation? Wie steigen Immobilienpreise? Wie steigen Mieten? Was machen die Gewinne der Unternehmen in dieser Welt mit diesem Trendwachstum, mit dieser schönen Gerade?
Und was genau bedeutet das dann im Zusammenhang mit euren langfristigen Gesamtertragserwartungen, also diesen 6% Aktien, 3% Immobilien?
Da brauche ich jetzt noch einen Zwischenschritt, Tanja. Also gut, dass du den Blick aufs Ziel nicht verlierst. Du siehst, also, ja,
es ist nicht, gar nicht so einfach.
Du, genau. Erstens mal ist es kompliziert, zweitens ist es natürlich mein Steckenpferd mit der Volkswirtschaft. Aber also bevor ich dahin komme, muss ich mir noch mal ein paar Zwischenschritte überlegen. Nämlich, und das ist bei fast allen von den Größen auch wichtig, was macht die Inflation langfristig und in dieser Welt mit diesem Trendwachstum? Und bei der Inflation ist das gar nicht so schwierig und da muss ich sogar eigentlich noch nicht mal wissen, was das Potenzialwachstum macht, sondern bei der Inflation muss ich mir überlegen, was macht die Geldpolitik? Ist sie erfolgreich beim Bekämpfen der Inflation? Also haben die Notenbanken ein Inflationsziel, das sie auch glaubwürdig verteidigen? Wir haben ja bei der Europäischen Zentralbank das Inflationsziel 2%, auch die US-Notenbank will so unbedingt um die 2% haben. Eigentlich fast alle Industrieländer-Notenbanken haben um die 2% als Inflationsziel. In den Schwellenländern, den aufstrebenden Volkswirtschaften, die auch noch stärker wachsen, die mehr Wachstumspotenzial haben und deshalb auch mehr Inflation nebenher haben müssen, da ist es eher so 3-4%. Und dann gibt es auch noch ein paar Schwellenländer, die haben ihre Inflation nicht im Griff. Zurzeit sind das so die Türkei oder auch Argentinien, sodass sich insgesamt bei der Inflation für die kommenden Jahre so um die 3% global gesehen erwarte, weil ich sage, die Industrieländer, die Notenbanken haben das im Griff. Die halten ihre Inflationsziele, die werden ihre Geldpolitik so machen, dass die Inflationsziele erreicht werden. Und im Durchschnitt die Schwellenländer schaffen ihre 3-4%. Also Durchschnitt Inflation 3%.
Ja, die 3%, die hören sich auch für mich relativ niedrig an. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ja sogar über 10% Inflation. Zum Glück nicht für lange. Brauchst du denn noch weitere Zwischenschritte, um diese Gesamtertragserwartungen zu berechnen?
Ich muss eine recht klare Vorstellung haben für die Zinsen. Das ist auch ganz wichtig und zwar auch für alle Anlageklassen. Und Zinsen ist natürlich schon nochmal ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja gar nicht die Zinsen. Wenn du schon allein überlegst, Zinsen auf dem Sparbuch sind was anderes, als wenn du eine Unternehmensanleihe von einem deutschen Industrieunternehmen kaufst oder auch die Zinsen, die du kriegst, wenn du eine argentinische Staatsanleihe kaufst. Auch da, also das ist übrigens auch bei allem anderen, das sind natürlich immer so Zusammenfassungen, das ist immer ein bisschen vereinfacht. Aber auch da bei den Zinsen sage ich, ich muss ja eher sagen, wie hoch sind die Zinsen bei uns in Deutschland, weil ich ja unsere Gesamtertragserwartungen brauche. Und da sage ich in den nächsten 10 Jahren im Durchschnitt so ein bisschen mehr als 2% für die einigermaßen sicheren Zinsen. Das ist so einigermaßen realistisch.
Und das mit den 2%, das hat dann wahrscheinlich was mit unserer Anlageklasse Liquidität zu tun, oder?
Oh ja, Tanja. Bis jetzt hatten wir sogar immer nur Renten, Aktien, Immobilienmärkte angesprochen, aber Liquidität dürfen wir nicht vergessen. Und genau das ist es. Für Liquidität erwarte ich ja für die nächsten 10 Jahre im Durchschnitt einen Gesamtertrag von 2%. Und das ist genau die Verbindung mit der Zinserwartung der durchschnittlichen. Und wenn ich dann schon bei dem Thema Zinsen bin, das ist dann auch der Anker für meine Erwartung bei der Anlageklasse Renten. Renten sind ja eigentlich Zinspapiere, aber es sind nicht nur die ganz sicheren Zinspapiere, die ich bei der Liquidität ist ja noch nicht mal Wertpapiere, sondern Liquidität ist ja eher dieses Einlagengeschäft, das fest, sicher angelegte Geld. Wenn ich dann übergehe zu Wertpapieren, zu Renten, da habe ich dann im Durchschnitt mehr Risiko drin. Ich habe ja unterschiedliche Bonitäten, also die Qualität, die Sicherheit, Ausfallsicherheit von den Papieren. Ich habe auch unterschiedliche Länder, die da drin stecken. Und dann komme ich bei der Anlageklasse Renten auf Sicht der nächsten 10 Jahre im Durchschnitt so auf 3% Gesamtertragserwartung.
Und dann müssen wir uns nochmal die Aktien und Immobilien ein bisschen genauer anschauen. Womit möchtest du denn lieber anfangen, Gabriele?
Die Aktien werden wir lieber. Das ist was, worüber ich auch gerne und viel erzähle. Und bei den Aktien ist die Grundüberlegung auch einfach. Nämlich, dann nehme ich mein reales Potenzialwachstum, also das inflationsbereinigte Wachstum von der Weltwirtschaft, das sind die 3%. Und ich setze meine globale Inflation drauf, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die 3%. Und zähle das zusammen, 6%. Und das ist meine Gesamtertragserwartung für die Aktien. Welche Idee steckt dahinter? Was spiegeln Aktienkurse wider? Aktienkurse sind ja der Spiegel von Unternehmensgewinnen. Wie komme ich auf Unternehmensgewinne? Ich überlege mir, wie wächst die Weltwirtschaft, einschließlich Inflation, um 6% im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre, also 3% real, 3% Inflation. Das heißt, pro Jahr werden 6% einschließlich Inflation mehr Güter und Dienstleistungen produziert. Die werden von den Unternehmen produziert. Das heißt, deren Umsätze steigen im Durchschnitt um 6%. Und damit natürlich mit hohen Schwankungen, ja, das weiß ich, aber im Durchschnitt eben auch die Gewinne um 6%. Und dann sage ich eben nur noch Aktienkurse als Spiegel der Gewinne und dann bin ich schon bei meinen 6%. Und ich habe da jetzt relativ wenig überlegt oder geredet über das Risiko, was in Aktienanlagen steckt. Also möglicherweise, eigentlich sogar wahrscheinlich, bringt es mehr als 6%. Aber ich will da lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, als dass ich zu viel verspreche. Und ich glaube, da hat auch niemand was dagegen.
Du meinst, wenn es dann am Ende doch ein bisschen mehr wird?
Genau.
Ja, ich glaube, da könnten wir alle sehr gut damit leben. Und welche Idee habt ihr denn für die Entwicklung von Immobilienanlagen? Zurzeit ist es in dem Bereich ja nicht ganz so einfach, oder?
Da hast du recht, Tanja. Weil wir hatten ja diesen starken Zinsanstieg im Jahr 2022. Und zwar nach langer Zeit starken Zinsanstieg. Und der hat die Immobilienmärkte belastet. Weil viel höhere Zinsen heißt ja, das Bauen wird viel teurer. Viel höhere Zinsen heißt, die Baukredite, die zu verlängern sind, das wird schwieriger. Aber das ist im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen zyklischen Schwankungen und den konjunkturellen Bewegungen, dieses Schwanken auf und ab. Zurzeit ein bisschen schwieriger, aber mittelfristig sind auch da die Aussichten gut, weil in einer wachsenden Weltwirtschaft heißt das, ich habe mehr Unternehmen, mehr Produktion, die brauchen also mehr Fabrikanlagen, ich brauche mehr Logistikimmobilien, wo die Sachen gelagert werden und dann wieder irgendwo anders hin transportiert werden. Ich habe mehr Geschäftsreisen, brauche also mehr Hotels für Geschäftsreisen. Die Menschen haben mehr Geld und machen mehr Urlaub. Also Hotels, die gehen mehr einkaufen, Einzelhandelsimmobilien. Wobei da sich auch viel ändert mit dem Onlinehandel. Aber der Onlinehandel braucht dann wieder Logistikimmobilien. Also am Ende, wachsende Weltwirtschaft heißt, ich brauche mehr Immobilien. Das heißt, die Preise steigen und auch die Mieten steigen. Ich habe also schon eine gewisse Verknüpfung mit dem weltwirtschaftlichen Wachstum. Und gerade Immobilienpreise und Mietanstiege, das hängt ja auch eng an der Inflation. Also auch die Inflation spielt da rein bei den Immobilien. Jetzt kann ich das aber nicht so machen, so einfach machen, wie ich es bei den Aktien mache, dass ich das zusammenzähle und sage, oh ja, bei Immobilien kriege ich auch 6%. Immobilien sind immobil, also viel schwieriger zu verkaufen. Ich kann sie nicht an den Platz hinsetzen, wo ich sie gerade brauche. Also es ist dann oft auch so, dass Immobilien an dem Platz eine Zeit lang toll sind und dann plötzlich braucht man sie da nicht mehr. Das Logistikzentrum brauche ich nicht mehr, weil der Produzent von den Gütern, die ich da hin und her gehandelt habe, nicht mehr da ist. Also deshalb mache ich da einen gewissen Abschlag. Und ich darf nicht vergessen, auch die Zinshöhe, die Zinserwartung hat einen wichtigen Einfluss gerade auf Immobilienfonds, weil die auch immer viel Liquidität halten müssen. Und der Zins ist halt auch nur 2, höchstens 3% im Durchschnitt. Und dann komme ich am Ende in dieser Gemengelage, die ja eigentlich so am kompliziertesten ist zum Erklären, auf 3% im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre bei Immobilien.
Dann fasse ich das für uns nochmal kurz zusammen. Liquidität sind also im Durchschnitt 2%, Renten und Immobilien 3% und Aktien 6% Gesamtertragserwartung. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Aber wenn wir jetzt auf die langfristige Geldanlage schauen, ändern sich denn diese Werte auch mal oder kann ich die immer so als gesetzt betrachten?
Ich rede ja immer gern von der kürzeren Ewigkeit. Für die kürzere Ewigkeit passt das einigermaßen, Tanja. Aber ich mache das ja schon relativ lang mit diesen langfristigen Gesamtertragserwartungen. Und als wir damit angefangen haben vor 20 Jahren, da haben wir wirklich gedacht, ja, das passt und das hält jetzt auch schon, hält auch dann wirklich ewig. Zwischenzeitlich hatten wir aber mit der Finanzkrise 2008/2009 dann so eine starke Veränderung in der Weltwirtschaft und auch mit der hohen Verschuldung und ganz vielen Themen, dass sich zwischendurch mal die Gesamtertragserwartungen so stark geändert haben, dass wir, also ich kann mich noch erinnern, das ist glaube ich erst zwei, drei Jahre her, da hatten wir noch bei Renten 0,5%, wir hatten bei Liquidität 2% Gesamtertragserwartung, also viel weniger. Und damit, um deine Frage kurz zu beantworten, ja, das ändert sich und in Zukunft wird sich das deshalb ändern, weil das Bevölkerungswachstum irgendwann weniger wird und damit auch das globale Wachstum weniger wird. Aber insgesamt das Gefüge, so mit Aktien am meisten, die haben halt das höchste Risiko, Renten, Immobilien sind zwischendurch als solide Socke, die aber auf jeden Fall immer die Inflation ausgleichen werden und die Liquidität, die plus minus Inflation ausgleicht, aber eben auch nicht mehr bringt, dieses Gefüge. Da rechne ich damit, dass das immer gleich bleiben wird.
Liebe Gabriele, vielen Dank, dass du uns heute erklärt hast, warum es Schwankungen in unserer Volkswirtschaft gibt und warum die auch gar nicht so schlecht sind, sondern eigentlich vielmehr ein Ausdruck unserer Freiheit und unserer Entscheidungen, die wir treffen. Ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, wie du zu den Zahlen kommst, die du uns immer wieder im Zusammenhang mit der langfristigen Geldanlage nennst.
Und es hat ja wirklich auch eine innere Logik, das Ganze. Das hoffe ich, das ist jetzt heute auch nochmal klar geworden. Und du merkst halt, das begeistert mich total. Und gerade beim langfristigen Geldanlegen, wenn ich auch weiß, ich habe mein Portfolio, wo ich alle Anlageklassen reinnehme, aber auch weiß, ich muss unbedingt die Aktien nehmen, dass ich so ein bisschen mehr kriege an Rendite, habe aber auch immer das Ziel, die Inflation auszugleichen. Und ich hoffe, dass die heutige Folge erstens mal gezeigt hat, was steckt dahinter. Da stecken vernünftige Überlegungen dahinter. Und da hoffe ich, dass ihr alle, die ihr jetzt zuhört, auch sagt, das glaube ich, das passt und deshalb vertraue ich auch darauf, dass die Geldanlage langfristig so funktionieren kann mit dieser schönen breiten Streuung.
Genau, und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man mit Taylor Swift-Tickets so gut Volkswirtschaft erklären kann. Aber das hast du auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, Gabriele. Wir hoffen, dass auch ihr das ein oder andere für euch mitnehmen konntet und hoffen natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail an podcast@deka.de schreiben, beziehungsweise auch gerne, wenn ihr ein Thema habt, das wir hier unbedingt mal im Podcast besprechen sollten. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.